Dann bete ich mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir das gerade singen durften, dass wir dich anbeten dürfen als Licht dieser Welt. Wir danken dir, dass du uns durch so viele Dinge, Schönheiten und Geschenke, die du uns gibst, in die Anbetung führst und führen möchtest. Und dass das auch Ziel deines Wortes ist. Und dass, wenn wir hier dein Wort öffnen miteinander, dass wir dich bitten dürfen, unsere Herzen in die Anbetung zu führen und auch ganz neu in die Klärung, wer herrscht und wer herrschen darf in unserem Leben. Herr, wir danken dir, dass wir auch diese Stille vor dir zulassen dürfen. Danke, dass wir diese Räume haben, diesen Zeitraum, wirklich auch zur Ruhe zu kommen über deinem Wort vor dir. Und ich bete, dass es gelingt durch deinen Geist, dass diese Stille tatsächlich auch geschieht und dass wir aufnahmefähig werden für dich. Wenn wir jetzt dein Wort öffnen, erwarten wir von dir, dass du es für uns lebendig werden lässt und vor allem, Herr, dass du uns begegnest, denn dafür hast du uns dein Wort gegeben. Amen. Ich würde heute Morgen gerne mit euch das, was wir gestern Abend schon gesehen haben, noch mal etwas nachklingen lassen. Der Vorteil ist, wenn Leute neu dazukommen, dass man noch etwas wiederholen darf. Und Wiederholung ist auch für die, die schon dabei waren, nie ein Fehler. Von daher werden wir uns noch mal kurz auch an das erinnern, was gestern zu später Stunde schon gesagt worden ist. Und dann setzt sich's besser fest. Und dann würde ich auch immer wieder ein bisschen gern Raum lassen, gerade auch vormittags würde ich auch ein bisschen Raum geben, gern auch manche Entdeckungen zu ergänzen, zu vertiefen, so ein bisschen auch ins Gespräch zu kommen und so weiter. Und würde heute mit euch gerne das Kapitel 1 der Offenbarung abschließen. Das heißt, dass wir den zweiten Teil auch heute dazu lesen, anschauen, um dann heute Abend in die Kapitel 2 und 3 einzusteigen und uns diese 7 Sendschreiben heute Abend anzuschauen. Aber heute Vormittag gehört dem Kapitel 1 und ich lese gerade nochmal die ersten Verse. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Alles, was er gesehen hat, selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und dann kommt der Briefanfang, Johannes als Absender an die Empfänger, die 7 Gemeinden, dann der Einstiegsgruß, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt und von den 7 Geistern und von Jesus Christus. Und dann setzt sich dieser Brief fort und letztendlich bleibt dann die Offenbarung insgesamt einfach ein Brief. Und das haben wir gestern Abend schon gesehen, dass wir hier schon gleich sehen, dass wir es mit einer Offenbarung, einer Prophetie und einem Brief zu tun haben. 3 Formen, in der uns diese Botschaft der Offenbarung vermittelt wird. Und Prophetie haben wir gesagt, Gott hat uns etwas mitzuteilen, das ist ein Hervorreden in die Zeit hinein, aber auch ein Vorhersagen. Es ist ja auch hier schon gesagt, was in Kürze geschehen soll. Prophetie hat durchaus auch die Zukunft im Blick. Und wenn wir von der Zukunft reden, dann haben wir die verschiedenen Berggipfel vor uns. Der eine Gipfel ist näher als der andere. Also Zukunft hat verschiedene Ebenen. Und so sieht Johannes hier auch seine Zeit und die nächste Zeit. Er sieht also die Zeit der Gemeinde vor sich und es ist ein prophetisches Wort in die Zeit der christlichen Kirche oder Gemeinde hinein, zu allen Zeiten, an allen Orten, würde ich jetzt mal so frei dazu sagen. Prophetie, hervorreden und vorherreden, das ist beides Teil der Prophetie. Und dann haben wir gesagt, dass es eine Apokalypsis ist, das ist dieses Wort Offenbarung. Das ist eben, dass Gott etwas zeigen will, was ist, aber was normalerweise nicht sichtbar ist. Er zieht den Vorhang zur Seite, das ist das griechische Wort Apokalypto. Das ist Vorhang auf. Und die Apokalyptik ist gleichzeitig auch eine Art Literaturstil. Diese Offenbarung, die kommt uns in einer ganz eigenen Art und Weise entgegen, vom Stil her. Das macht sie für uns oft auch so schwierig zu verstehen. Deshalb, weil es ein Stil ist, den man am besten, wie ich ihn euch definiert habe, mit Science Fiction oder Fantasy vergleichen könnte, wenn man ein modernes Genre sucht, um zu vergleichen. Und es liest sich wie so ein Drehbuch zu einem Science Fiction Film, wobei diese Science Fiction Elemente nicht irgendetwas sagen, sondern sie beschreiben Wirklichkeit. Und sie beschreiben den Kampf zwischen Gut und Böse, in diesem Sinne zwischen Gott und dem Gegenspieler. Und die Frage ist, wer gewinnt? Wer hat die Macht? Wer herrscht? Wem gebührt die Anbetung in diesem kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Teufel? Wer wird das letzte Wort haben? Und diese Thematik wird beschrieben in diesen Stilelementen der Apokalyptik, wo Zeit und Raum miteinander verschwinden, wo man sehr assoziativ arbeitet, wo man also Erinnerungen triggern will, könnte man sagen. Das heißt, ich lade dich ein, wenn wir die Offenbarung lesen, frag dich immer, woran erinnert mich das? Woran erinnert dich das? Das will die Offenbarung. Was will sie nämlich als letztes Buch der Bibel? Sie will uns an ganz viel aus der ganzen Schrift erinnern. Und du wirst merken, in deinen Erinnerungen wird sich 1. Mose mit Daniel 7, mit Zacharia 12, mit Matthäus 24, mit ganz vielen Texten verbinden. Und das will sie. Sie will in einer ganz, zunächst mal wilden Art und Weise, komplex die ganze Schrift zusammenbringen. Und das ist die Stärke dieser Kunstform, dieser Literaturform, Apokalypsis. Und da sind eben Symbole drin. Und wenn wir mit Symbolen arbeiten, ihr Lieben, nur weil ich etwas symbolisch verstehe, heißt es nicht, dass ich Bibelkritik übe. Es gibt manche Leute sagen, wir müssen die Bibel wortwörtlich lesen, um sie wirklich ernst zu nehmen. Wer sie nicht wortwörtlich liest, nimmt sie nicht ernst. Ich glaube, wir nehmen die Offenbarung nicht ernst, wenn wir sie nicht auch symbolisch lesen. Weil diese Bilder, wenn du da anfängst, diese Bilder alle wortwörtlich zu übertragen, kommst du in Teufels Küche. Und da haben wir große Probleme dann. Die Offenbarung wählt einen Stil und bekennt sich zu Symbolen, aber Symbole beschreiben Wirklichkeit. Okay, das ist eine Form, um Realität zu beschreiben und um uns zu erinnern. Deshalb hast du ja auch so viele Zahlen alleine. Alleine Zahlen im hebräischen Denken sagt Zahl ja etwas. Wir haben eine 3 ganz oft, wir haben eine 4 immer wieder und am meisten haben wir in der Offenbarung die 7. Ja, warum nutzt die Offenbarung so oft diese Zahl 7? Weil das schon von Gott gegeben im Alten Testament die Zahl der Vollkommenheit ist, die Zahl Gottes. Deshalb findest du in der Offenbarung neben der 4, neben der 3 am meisten die 7 und du findest unglaublich viele 7er Reihen. Ich glaube, man käme mindestens auf 7 mal 7, 49 solcher 7er Elemente. Also das sagt etwas. Symbolik, und die will einfach richtig verstanden und gelesen werden. Und dann haben wir gestern schon gesehen, dass es hier um die Offenbarung Jesu Christi geht. Eine Offenbarung von Jesus, aber auch eine Offenbarung über Jesus. Aber zunächst mal von Jesus. Und wir haben gesehen, dass es hier gleich zu Beginn um eine Übertragungskette geht. Es ist eine Offenbarung, die Jesus selbst von Gott empfangen hat, heißt es dort. Jesus empfängt diese Offenbarung, obwohl er selber ja Gott ist. Aber er wird als zweite Position beschrieben. Er gibt es dann weiter an Johannes. Und Johannes wiederum gibt es an die Christen weiter. Du hast also mindestens 4 Ebenen, die beschrieben werden. Und in der Mitte hast du die Engel. Das sind die Boten, die Himmel und Erde verbinden. Und du hast hier schon die Bühne beschrieben im 1. Vers. Es ist eine Geschichte, ein Drehbuch zwischen Himmel und Erde. Und wir werden sehen im Durchlauf durch die Offenbarung, wir sind mal im Himmel, mal auf der Erde, wieder zurück im Himmel, wieder auf der Erde. Johannes nimmt uns sozusagen auf dieser doppeletagigen Bühne mit auf eine Reise. Und immer wieder geht es darum, dass Gott durch Christus sich mitteilt an Johannes und Johannes das dann weitergibt an uns oder an die Christenheit. Also eine Offenbarung von Jesus Christus, ihr Lieben, das ist das letzte Wort des Auferstandenen an seine Kirche. Wunderbar, das ist ein Riesenvorrecht. Jesus teilt sich seiner Gemeinde mit durch die Offenbarung. Und weil es da Dinge gibt, die man einfach fast kaum beschreiben kann, muss er halt diese Art wählen. Und also eine Offenbarung von Jesus Christus, aber eben auch eine Offenbarung über Jesus Christus, haben wir gestern gesehen. Auf die Kernfrage der Offenbarung, wer hat die Macht, die sich mit dem Kernsymbol verbindet, nämlich der Thron? Das Thronmotiv, das wir in Vers 4 das erste Mal eingeführt finden, kommt immer wieder durch die Offenbarung durch vor. Das dominiert die Offenbarung. Die Offenbarung dreht sich um einen Thron und um die Frage, wer hat die Macht und wem gebührt Anbetung? Das ist die Kernfrage und die Antwort ist sofort klar. Christus, das Lamm. Christus, das Lamm, verdient alle Anbetung und hat alle Macht, wird das letzte Wort haben. Und so ist es auch eine Offenbarung über Jesus Christus. Und der wird dann vorgestellt und der wird uns eben ab Vers 4 schon vorgestellt, wo zunächst mal der dreifaltige Gott vorgestellt wird. Und aus dieser Trinität zwischen Vater, Geist und Sohn tritt Christus dann hervor und zeigt sein Gesicht sozusagen, also wir begegnen zuerst Gott und dann Christus als dem für uns relevanten Vertreter Gottes. Und dieser Christus wird dann in drei Titeln, in drei Ämtern und in einer dreifachen Doxologie, in einer dreifachen Lobeshymne sozusagen vorgestellt. Ja, Jesus Christus ist der treue Zeuge, Erstgeborene, und Herr über die Könige auf Erden. Das sind seine drei Titel. Dann hat er seine drei Werke. Ihm, der uns liebt, uns erlöst hat und zu Königen und Priestern gemacht hat. Das sind seine drei Werke. Er hat uns geliebt, hat uns erlöst, hat uns eingesetzt als König und Priester. Und dann hast du eine dreifache Doxologie, die damit eben verbunden ist, auch Ehre sei ihm als diesem dreifachen König oder diesem dreifachen Herrn. Also du hast hier Christus, der von Anfang an hervorgehoben wird als den, um den es geht. Wunderschön, wunderschön. Verdau das doch mal, was du da hörst von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Oh, es geht um Christus. Die Offenbarung ist ein Buch über Jesus. Und wer bis jetzt noch nicht angefangen hat zu staunen über diesen Christus, der soll es spätestens jetzt tun dürfen. Mit der Offenbarung. Und das ist der Christus, der einmal gekommen war, der beim ersten Kommen mit Weihnachten und Ostern verbunden sozusagen Erlösung geschaffen hat und er kam als Knecht. Er kam, um als Lamm sozusagen Blut zu vergießen und durch sein Blut als Lamm, durch sein Leiden Erlösung zu schaffen. Das heißt, er hat mit seinem ersten Kommen, hat dieser Jesus als Lamm die Erlösungsfrage geklärt, die Schuldfrage geklärt. Und aber jetzt geht's ab Vers 7 in eine neue Richtung. Siehe, er kommt. Er kommt wieder. Woran erinnert dich das? Spätestens hier sollten wir auch denken an Apostelgeschichte 1. Er wird wiederkommen, so wie ihr ihn habt gehen sehen, Himmelfahrt. wird Jesus wiederkommen. Hier wird ein Thema des Neuen Testamentes aufgegriffen. Und das ist das große Zielmotiv, auf das die Offenbarung hinzielt. Es bereitet uns vor auf die Wiederkunft Jesu, auf das zweite Kommen. Er wird wiederkommen. Der, der einmal gekommen war als Lamm, wird wiederkommen und uns dann als Löwe begegnen. Er wird dann die Machtfrage klären, wenn er wiederkommt. Ja, das Lamm ist der Löwe, werden wir in Kapitel 4, 5 dann auch ganz stark vor Augen gemalt bekommen. Er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Und alle, die ihn durchbohrt haben, und damit würde ich sagen, nicht nur die damals da aktiv beteiligt waren, sondern die Menschheit, die Jesus mit ihrer Schuld ans Kreuz gebracht hat, wird ihn sehen als den, der durch ihre Schuld sterben musste, aber sie werden ihn sehen als den, der auferweckt, auferstanden ist, herrscht und wiederkommt. Und es werden Wehklagen um seinetwegen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Oh, da hast du schon einen Hinweis, welchen Christus wir hier vor Augen gemalt bekommen. Denn der erste Jesus, das Lamm, war der Retter. Der wiederkommende Herr, der Löwe, wird Richter sein. Und so haben wir hier schon einen ersten Hinweis darauf, dass es auch um Wehklagen gehen wird, um Gericht. Denn wehe, du stehst zu diesem Christus nicht im richtigen Verhältnis. Wenn er nicht dein Retter sein durfte, wird er dein Richter sein müssen. Und deshalb wird ein großes Wehklagen um seinetwillen über alle Geschlechter der Erde gehen. Die gesamte Menschheit aus allen Zeiten und Orten wird auch merken, an diesem Christus als ultimative richtende Instanz kommen wir nicht vorbei. Das wird schon angedeutet. Wird auch im Vater unser bezeugt, genau. Ja, und da ist jetzt, ihr merkt, da ist nichts Neues drin. Das sind alles vertraute christliche Lehrinhalte, die aber hier zusammenkommen in dieser Botschaft. Und dann dieses Statement, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und ihr Lieben, ich möchte euch Mut machen, überlegt mal, an was euch das erinnert. Das erinnert zunächst mal auch an Exodus 3, wo Gott sich Mose vorstellt. Ich bin der ewig Seiende. Ich bin der Ich Bin. Und im Hebräischen heißt es, ich bin der, ich gestern war und ich bin heute der, der ich morgen sein werde. Ich bin der ewig derselbe Seiende. Und das ist hier eigentlich dieses Wort. Ich bin das A und das O, erster Buchstabe und letzter Buchstabe im Alphabet, im griechischen Alphabet, Anfang und Ende, der da ist, der da war und der da kommt. Ihr Lieben, hier spricht der Gott der Bibel. Der Gott, der sich durch Israel vorgestellt hat und durch Christus vorgestellt hat. Es ist ein Buch, eine Vision über Gott, der uns durch Christus sich zeigt und begegnet. Soweit mal eine kurze Erinnerung und Rekapitulation von dem, was wir gestern Abend schon gesehen haben. Gibt es dazu von euch Ergänzungen? Eine kam gestern schon vom Hans Ulrich, der sagte, ich habe ja gesagt, das Buch mit den sieben Siegeln will auch ein Buch sein, das glücklich macht. Vers 3, selig ist, der da liest. Und das hört man siebenmal in der Offenbarung. Und was du dann gesagt hast, ist aufgefallen, ja, es gibt eine Bedingung auch damit verbunden. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung. Und zweitens dann auch behalten, was darin geschrieben ist in meiner Übersetzung. Und das werden wir merken. In der Offenbarung begegnet euch das immer wieder, dass die Werke der Heiligen ihnen nachfolgen, dass wir werden nicht durch unsere Werke gerechtfertigt, aber unsere Werke zeigen die Realitäten unseres Herzens. Und von daher werden wir auch als Christen durch diese Offenbarung herausgefordert, dass wir uns eben auch qualifizieren durch das, wie wir leben. Nicht, weil wir durch unser Leben unser Heil verdienen, aber weil wir durch unser Leben zeigen, wessen Geistes Kinder wir sind. Das heißt, Glaube beweist sich im Gehorsam. Ist so. Ja? Kopfglaube, damit kann es beginnen. Aber ein Kopfglaube will immer auch in den Handglauben übergehen, in den Gehorsam. Übrigens ist das Wort im Hebräischen für hören und gehorchen dasselbe Wort. Spannend. Im Hebräischen hast du nur ein Wort für hören und gehorchen. Du hast gar keine Wahl, das zu unterscheiden. Wenn ich etwas höre, dann verbindet sich damit auch die Logik, dass das getan werden will. Ja? Nur was ich getan habe, habe ich wirklich gehört. Das ist die Logik dahinter. Aber wer das wirklich hört und wer sich von dieser Botschaft bestimmen lässt, der wird glücklich werden und die Offenbarung will selig machen, ein Buch sein, das glücklich macht. Jetzt würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir die Tür zumachen. Das ist so die Phase vormittags, wenn auch vor meinem Büro das wuselt. Das ist heute noch wenig jetzt, vielleicht kommt noch mehr nachher. Dann mache ich auch immer das Fenster zu, weil dann kann ich mich selbst gar nicht mehr hören. Ich liebe aber diese Phasen, wenn die Kinder kommen. Ich finde das toll. Finde es auch schön, wenn sie wieder gehen. Dann kann man wieder besser arbeiten. Aber es ist einfach toll. Ja, und dann geht Johannes weiter. Wir lesen ab Vers 9. Ich, und jetzt schreibt Johannes als Empfänger der Botschaft, ich, Johannes, wir haben gestern Abend gesagt, wir gehen davon aus, es ist der Bruder des Jakobus, es ist der Jesus-Jünger, der Sohn des Zebedäus. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus. Hier schreibt einer der Unsrigen, unser Bruder empfängt und empfängt das für uns, er vertritt uns. Mit Johannes empfangen wir das Ganze. Und Johannes verbindet sich mit uns, indem er sagt, ich bin euer Mitgenosse an Bedrängnis, Reich und Geduld. Wir sind ja gern dabei, dass wir sagen, ja, wir haben Teil mit Johannes am Reich Gottes und wir haben so gern diese Herrschaft Jesu und ja, wir sind Teil von seinem Königreich, Königskinder, Halleluja. Ja, aber er sagt, ich bin mit euch Mitgenosse an Bedrängnis und Geduld. Das heißt, Johannes wendet sich mit dieser Botschaft zuallererst an eine leidende Christenheit. An eine leidende Christenheit. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir verstehen die Offenbarung nicht so gut wie unsere vielen Geschwister weltweit heute, die für ihren Glauben bluten und ihr Leben geben. Ich glaube, eine der Voraussetzungen, um die Offenbarung wirklich, wirklich zu verstehen, ist, dass man sich als Teil der bedrängten Kirche versteht. Und diese Offenbarung ist ein Trostwort, ein Ermutigungswort an eine leidende Kirche. Und das war die Zeit damals, man weiß nicht ganz recht, ob wir es hier mit Nero zu tun haben oder mit Domitian. Aber es war auf jeden Fall ein Kaiser an der Macht in Rom, der die Christen verfolgt hat, blutig verfolgt hat, wo es in Rom dich dein Leben kosten konnte, wenn du dich zu Christus bekannt hast. So, an die wendet er sich. Das ist seine allererste Hörerschaft und ich glaube, dass wir es auch nur aus der Perspektive richtig verstehen, was er uns hier sagt. Und er sagt es nicht einfach nur, er sagt, ich war euer Mitgenosse in Bedrängnis und Geduld in Jesus und war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Das eine ist ja spannend, dass er diese beiden Dinge jetzt schon zum zweiten Mal verbindet im Vers 2 hat es auch, ja, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Das ist ein Parallelismus, ein biblischer sogenannter Parallelismus, wo die gleiche Sache nochmal neu gesagt wird. Das Wort Gottes ist dasselbe wie das Zeugnis von Jesus Christus. Die beiden gehören zusammen. Das ist ein und dieselbe Realität, dass Gott teilt sich mit durch das Zeugnis von Jesus. Und für dieses Wort Gottes und für dieses Zeugnis stand Johannes als einer der Apostel und dafür hat er gelitten und er war auf der Insel Patmos und man geht davon aus, dass er aufgrund seiner christlichen Verantwortung, seiner Verkündigung durch den Kaiser verbannt worden war auf die Insel. Manche Überlieferungen sagen, dass das einherging mit auch einer Folter. Das wird uns aber hier nicht bestätigt. Kann sein, muss nicht sein. Auf jeden Fall ist er auf Patmos, eine der kleinen griechischen Inseln, als Folge seines Glaubens. Ihr Lieben, er empfängt das Ganze auch nur in der Verfolgung. Und ich finde das ganz, ganz spannend, dass er als Empfänger eben auch da besonders empfänglich ist durch sein Leiden. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Leiden uns in einer besonderen Weise empfänglich macht für die Offenbarungen Jesu. Und das, deshalb ist es kein Wunder, dass ein Großteil des Neuen Testamentes in Gefängnissen geschrieben worden ist. Ja, ihr Lieben, im Leiden. Eigenartigerweise, da wo die Kirche oder Glaube eingeengt, verfolgt, belastet wird, genau da offenbart sich die Kraft des Wortes Gottes. Das ist da schon drin. Ja, er schreibt in eine leidende Kirche, aber er schreibt auch und er empfängt auch als ein für das Zeugnis leidender Christ. Haben gestern schon gesagt, alle seine Apostelkollegen haben bereits bis jetzt ihr Leben verloren um des Glaubens willen, sind alles Märtyrer geworden. Johannes ist der Letzte. Warum? Weil er der jüngste Berufene war. Er war der Kleine. Er lebt länger als seine Kollegen und deshalb ist er hier noch am Leben und wir wissen nicht, ob er später auch dann noch den Märtyrertod starb. Was sieht er jetzt? Ich wurde vom Geist ergriffen am Tage des Herrn. Vers 10, möchte euch hinweisen, dieser Satz, ich wurde vom Geist ergriffen, den finden wir viermal in der Offenbarung und jedes Mal wird damit eine von diesen Sichten oder diesen Vorstellungen von Christus eingeführt. In eurer Gliederung habe ich das markiert. Hier wird jetzt damit Christus eingeführt als der Herr inmitten seiner Gemeinde. In Kapitel 4, Vers 2 wird er eingeführt als Christus Herr der Geschichte. Und dann in Kapitel 17, 1 bis 3 hast du es wieder und da wird Christus vorgestellt als der kommende Herr. Und du hast es nachher nochmal in Kapitel 21, 10. Viermal finden wir diesen Satz, ich wurde vom Geist ergriffen, also in einen ganz besonderen Geisteszustand enthoben und ich sehe etwas und ich sehe Christus. Okay? Und hier sieht er jetzt in diesem ersten Mal, wo er ergriffen wird, eine erste Christusvision sozusagen am Tag des Herrn. Da sind die Ausleger sich nicht einig, ist das jetzt der Sonntag? Das würden wir Christen sofort glauben. Aber es könnte auch sein, dass es, dieser Satz ist nämlich ein im Römischen Reich bekannter Ausdruck gewesen. Es war ein Tag, an dem der Kaiser angebetet werden sollte. Das war der Tag des Herrn, den der Kaiser ausgerufen hatte. Deshalb steht auch hier Herr Klein. Es könnte sehr gut sein, dass es der Tag ist, an dem man im Römischen Reich den Kaiser anbeten musste als Gott und als Kyros, als Herrn. Und ausgerechnet an dem Tag des Kaiserkultes wird Johannes entrückt und sieht den wahren Kaiser und sieht Christus vor sich. Wunderschön. Am Tag des Herrn, ich möchte das gern auch so sehen, aber es könnte auch der Sonntag sein, da ist man sich als Ausleger nicht einig, welchen Tag er meint. Aber dann, und jetzt lassen wir uns einfach mal diese Szene noch, gönnen wir uns noch. Fragt euch immer an, was es euch erinnert. Ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Also zunächst mal Akustik. Ein Shofar. Das deutsche Wort Posaune ist irreführend. Es ist das hebräische Shofar. Das Widderhorn. Und das hat beim Hebräer, beim Juden, beim Israeliten etwas ausgelöst. Wenn das Shofar erklingt, ist ein großer Tag. Versöhnungstag oder sonst irgendeine große Festlichkeit. Gott will begegnen. Ich höre ein Shofar. Und diese Stimme, aber das ist nicht nur ein Instrument, das ist eine Stimme, die redet. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und nach Laodicea. Die schauen wir uns heute Abend näher an. Also eine siebenfache Empfängerschaft, die er hier bekommt. Und an die soll er das schreiben, was er jetzt sieht. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich, jetzt sehe ich weder ein Shofar, noch sehe ich zunächst mal eine Stimme. Ich sah sieben goldene Leuchter. Und unter diesen Leuchtern einen, den schauen wir uns gleich an, aber 7 Leuchter stehen, ha, was heißt das jetzt? Also wenn wir da jetzt uns vorstellen, das sind wirklich echte 7 Leuchter, was meint er damit? So wie die 7 Geister in Vers 4 den Heiligen Geist meinen, stehen die Leuchter für das, wo 7-fach das, was der Leuchter im Alten Testament schon auch sagte, der Leuchter in der Stiftshütte stand für Israel. Ihr seid berufen als ein Licht unter den Heiden, als die Gemeinschaft Gottes, das berufene Volk. In diesem Fall wird es nachher definiert, es sind die 7 Gemeinden, die Kirche, die Ganzheit der Kirche. Er sieht jetzt hier die Gemeinde Jesu, er sieht die Ganzheit der Christenheit vor sich, symbolisch dargestellt von den 7 Leuchtern. Ja? Und unter diesen Leuchtern einen, und jetzt sieht er Christus. Er sieht Jesus in seiner Gemeinde. Einem Menschensohn gleich. Und ihr müsstet, wenn ihr heute mal Ruhe habt, Daniel 7 lesen. Daniel 7, da denkst du, du bist in Offenbarung. Da mischen sich die Bilder, das ist nichts Neues. Und er ruft unter anderem Daniel 7 in Erinnerung. Aber was wir jetzt sehen hier, einem Menschensohn gleich, ein typischer Titel auch für Jesus Christus. Angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel, ein königliches Gewand oder ein priesterliches. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Auch das haben wir schon mal gesehen in Daniel 7 auch drin. Dieser Alte mit dem weißen Haar, da ist Weisheit. Da spricht ihm Weisheit entgegen. Diese Person, die ich sehe, die hat eine majestätische Aura, langes Gewand, goldenen Gürtel. Sie hat Weisheit. Sie, ja, von der können wir wirklich Weisheit erwarten. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Das sind Augen, denen nichts entgeht, die alles sehen. Und seine Füße wie Golderz, die im Ofen glüht. Das im Ofen glüht, also wo der hingeht, da bleibt nichts stehen. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen, gewaltig. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Woran erinnert uns das? An Hebräer 4 zum Beispiel. Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Sein Mund ist scharf wie, ja, es ist derjenige, aus dessen Mund wir Gottes Wort empfangen. Und sein Angesicht leuchtete. Herrlichkeit strahlt entgegen. Die Schechina Gottes. Wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Also das sieht er hier und Christus kann man nur beschreiben durch diese Bilder. Es ist zu herrlich, zu viel, zu schön, zu mächtig. Es wird durch Bilder beschrieben, aber was er da sieht, macht etwas mit ihm. Dieser Jesus in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, in seiner leidenden Gemeinde, der will etwas mit uns tun. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Ich kann vor diesem Christus nur kapitulieren. Das ist zu viel der Herrlichkeit. Zu viel dessen, was ich verstehen kann. Vor diesem Christus kann man eigentlich nur sich beugen. Und wenn ich es nicht freiwillig mache, dann falle ich halt um wie tot. Da muss man aufs Angesicht gehen. Dieser Christus fordert Anbetung ein, fordert Untertänigkeit ein. Der ist Autorität. Und er legte, das macht er aber das wunderbar, er legte jetzt als der, vor dem ich mich beugen musste, er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Das erste Wort aus dem Munde dieses allmächtigen Christus, dieses furchtbaren Christus, dieses richtenden Christus, ist das Wort, fürchte dich nicht. Wunderschön. Ich bin der Erste und der Letzte. Ja, das haben wir oben schon mal gehabt. Das A und O hat Gott auf sich bezogen. Ich bin dieser Gott, der Ewige. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe das erste Wort und das letzte Wort. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, Lamm. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich bin Löwe. Christus teilt sich mit seinem Johannes gegenüber. Und dann sagt er, das, was du jetzt erlebt hast, was du gesehen hast, gehört hast, schreibe es auf. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das, was du hier siehst, ist eine Botschaft, die weitergegeben werden soll und die in die Gemeinde um dich herum, Johannes, heute zu deinen Lebzeiten gesprochen werden soll und in die Gemeinde nach dir, in die Zeit der Gemeinde hinein gehört das gesprochen. Das gehört von allen Christen gehört. Deshalb teile es mit. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, jetzt definiert er selbst. Er legt sich selber aus. Auch das ist übrigens jetzt ein Hinweis. Wie legen wir die Offenbarung aus? Versuchen wir, so viel wie möglich Hinweise zu finden, wo sie es selber tut. Das ist jetzt eine eigene Auslegung, wo die Bilder beschrieben werden. Ja, das ist eine hermeneutische Hilfe hier. Jesus selbst legt diese Bilder aus. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden oder Vertreter der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Wir sehen also Christus und ihn in seiner Gemeinde, in seiner Kirche, und werden heute Abend dann hören, was dieser Christus dieser Kirche, diesen Gemeinden damals bis heute zu sagen hat. Und da haben wir dann eine siebenfache Botschaft, die wir uns heute Abend gönnen. Aber das ist mal heute Morgen der Christus, der auch hier in dem, was wir so an Gemeinde vertreten haben hier, da ist. Ihr Lieben, lasst uns dieses Bild mitnehmen in den Tag. Das ist der Jesus, dem wir gehören, dem wir vertrauen und von dem wir nie groß und nie gut genug denken können. Aber ihr Lieben, vor allem, den sollten wir nie unterschätzen. Verharmlose Jesus bloß nicht. Wir haben ein Problem, dass wir Jesus so gerne sozusagen Taschen-Jesus machen, den wir dann auch wieder raus, wenn wir ihn brauchen, ein bisschen aufblasen, durch ein bisschen Lobpreis und dann wieder klein und man packt ihn wieder ein. Und die Kirche sollte nie den Fehler machen, den Christus, dem sie gehört, zu verharmlosen, zu verniedlichen. Und diese Welt macht den Fehler leider schon. Und das ist die Botschaft. Liebe Welt, lass dich rufen zu einer richtigen Sicht von diesem Christus. Denn an deinem Verhältnis zu diesem Christus entscheidet sich alles. Herr Jesus, und dafür beten wir dich an und danken dir von ganzem Herzen, dass du größer bist als alles, was wir fassen können, auch größer bist als alles, was wir glauben können. Wir können eigentlich nur kapitulieren, Herr Jesus, vor dir. Und können in aller Schlichtheit heute Morgen nur sagen, schenk in uns die Gnade, dass wir auch zu dieser Begegnung mit dir finden. Dass wir mit dem Johannes in Anbetung vor dir niederfallen, dich erheben. Und lass uns auch deine Stimme hören, Herr Jesus, wie du jeden von uns anrührst und uns zusprichst, fürchte dich nicht. Ich bin der Ich Bin und ich bin für dich da. Und ich bin für dich als dein Retter und auch als dein Richter. Ich bin auf deiner Seite. Herr Jesus, und mit dieser Botschaft und diesem Bild im Herzen dürfen wir in diesen Tag gehen, den wir auch dir verdanken, Herr Jesus. Denn du hast diesen Tag geschaffen und wir dürfen ihn mit dir leben und dich in diesem Tag erwarten. Und wir beten auch, Herr, dass du dieses Haus segnest. Danken dir für die Geschichte, die wir heute Morgen schon gehört haben. Und wir danken dir für die Menschen, die du hier siehst, die Mitarbeiter und die Kinder, Jugendlichen. Und wir beten, dass du dieses Haus segnest, Alexander segnest in seiner Aufgabe. Und wir danken dir, Herr, für, dass wir beschenkt werden auch mit dem, dass wir hier sein dürfen. Dir zur Ehre, Herr Jesus. Amen.